Schweinecast. Wissen auf die Ohren. Ein Angebot des Instituts für Mikrobiologie und Tierseuchen der Freien Universität Berlin. Antibiotika. Ein Alltag komplett ohne sie, der ist absolut nicht mehr denkbar. Weder für uns Menschen noch in der Tierhaltung. Ohne sie geht es einfach nicht, aber mit ihnen ist es auch nicht immer so einfach. Auch hier im Schweinecast ist ja unser Thema Nummer 1, immer mehr Resistenzen machen Wirkstoffe unbrauchbar. Ein großer Schritt dagegen etwas zu tun, ist Antibiotika richtig und effektiv einzusetzen. Und Sie als Praktiker wissen, dabei gibt es ganz schön viele Aspekte, die man beachten muss. Deswegen wollen wir heute ein bisschen auf die Grundlagen schauen. Wie wirken Antibiotika? Was ist am besten einzusetzen und wie trifft man die richtige Wahl? Das und mehr sind unsere Themen heute hier im Schweinecast. Antibiotika, gut zu wissen, Grundlagen der Pharmakologie. Ich bin Sven Bottesch, schönen guten Tag. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne meine Gäste vorstellen. Der erste ist Dr. Sebastian Günther von der FU Berlin. Er forscht unter anderem zu Antibiotikaresistenzen und als einer der Laborleiter am Institut für Tier- und Umwelthygiene untersucht er dafür Tierseuchenerreger. Dr. Sebastian Günther sagt, das vermehrte Auftreten von multiresistenten Keimen bei Menschen und Tieren schränkt die Möglichkeit der Behandlung drastisch ein. Wir müssen Antibiotika zielgerichtet einsetzen und effektiv behandeln, aber auch den Selektionsdruck auf Resistenzen möglichst gering halten, damit wir die Entstehung und Ausbreitung von resistenten Bakterien minimieren. Herr Dr. Günther, freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und mein zweiter Gast, das ist Tierarzt Dr. Rolf Nathaus. Er kommt aus Reken im Münsterland. Dort ist er einer der Leiter des Vet-Team Reken. Zusammen mit 6 weiteren Tierärzten kümmert er sich ausschließlich um Schweine. Dr. Rolf Nathaus sagt, für einen praktizierenden Tierarzt sind Antibiotika ein unverzichtbares Werkzeug. Wegen der insgesamt bedrohlichen Zunahme der Resistenzen müssen Antibiotika zukünftig noch zielgerichteter eingesetzt werden. Und dabei gilt es auch, eingefahrene Behandlungsroutinen zu hinterfragen und aufzubrechen. Herr Dr. Nathaus, schönen guten Tag, freue mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Sie haben uns im Vorhinein schon gesagt, wenn Leitlinien politisch verordnet werden, um den Einsatz von Antibiotika zu begrenzen, dann darf man auch nicht die oft ernüchternde Realität des Praxisalltags jenseits von Laborgrenzen vergessen. Was genau meinen Sie damit? Was ist für Sie in der Praxis so schwierig?
In der Praxis ist es oft sehr schwierig, tatsächlich übereinander zu bringen, was ich an Keimen aus Tieren, Tiermaterial isoliere und das Resistenzverhalten dieser Keime in der Praxis zu bewerten im Vergleich zu dem, was das Labor hergibt. Das heißt, die Ergebnisse aus dem Labor sind nicht immer 1:1 auf die Praxis übertragbar. Wir stellen einfach fest, dass sich Arzneimittel im Stall, meinetwegen, dass sie durch Futter oder Wasser gegeben werden, anders verhalten, als sie im Labor reagieren.
Das heißt, wie schnell und wo kommen diese Leitlinien dann an ihre Grenzen?
Die Leitlinien kommen in dem Moment an ihre Grenzen, wo sie mich als Praktiker einengen und in eine bestimmte Schublade führen. Also der Aspekt der Therapiefreiheit, der muss gewahrt bleiben. Natürlich habe ich rein pharmakologische Grundlagen zu beachten aus Pharmakokinetik, Pharmakodynamik. Wie verhält sich das Arzneimittel im Tier? Ist der isolierte Keim überhaupt ansprechbar auf ein Antibiotikum? Das wollen die Leitlinien ja, die wollen den Einsatz zielgerichtet organisieren. In der Praxis stehe ich dann aber einem bestimmten Portfolio auch von Arzneimitteln gegenüber, die mich mit Zulassungskriterien konfrontieren und da meine Auswahl nochmal deutlich einschränken. Hinsichtlich der Erfahrung des Tierarztes ist es vielleicht auch zu berücksichtigen, dass sich das Resistenzverhalten bestimmter Keime auf einem Betrieb zum nächsten Betrieb, von einer Region zur anderen Region unterscheiden kann.
Kannst du ja Mastdurchgang schon unterscheiden.
Das macht natürlich umso wichtiger die Diagnostik im Einzelfall. Und mein Bestreben ist es, dass wir in den Betrieben ein Portfolio von relevanten Keimen anlegen können. Das heißt, dass wir auf lange Sicht auf Resistenzspektren oder ein Verhalten der Keime zurückblicken können, um dann auch in einer Erstentscheidung zu sagen, hier liege ich auf diesem Betrieb in dieser Situation wahrscheinlich schon ziemlich nah. Mhm.
Also eine Dokumentation der Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, halte ich auch für einen sehr guten Ansatz, weil man ja dann eigentlich schon weiß oder einschränken kann, wie die Situation sein wird und was vernünftig wäre einzusetzen.
Aber wenn Sie dann, Herr Dr. Nathaus, in der Praxis vor solchen zum Teil komplexen Situationen stehen, wie treffen Sie denn dann Ihre Entscheidung für Antibiotika, ja oder nein? Wie gehen Sie vor?
Naja, zunächst mal muss man ein bisschen unterscheiden. Geht es um eine Einzeltierbehandlung? Geht es um die Behandlung von Gruppen oder ganzen Tierbeständen? Ganz am Anfang steht ja die Entscheidung, ist überhaupt ein Antibiotikum hier einzusetzen, bevor ich mich dann für ein konkretes Antibiotikum entscheide. Im Vordergrund der meisten Infektionen stehen beim Schwein Magen-Darm-Infektionen und Infektionen der Atemwege. Und mit Sicherheit ist ein Leitsymptom die fiebrige Allgemeinerkrankung. Also das ist das, was mich als erstes darauf bringt und dass es hier um eine Infektion handeln könnte und dann natürlich den epidemiologischen Verlauf. Das heißt, wie verbreitet sich die Krankheit im Bestand? Und schon in dem Moment, wo es um Tiergruppen geht, größere Tiergruppen heute, die nicht mehr in der Einzeltierbehandlung zu erfassen sind oder zumindest nicht so einfach, stehe ich ja schon vor der Schwierigkeit zu sagen, ist hier eine orale Applikation möglich? Das heißt, soll sie über Trinkwasser geleistet werden, soll sie übers Futter geleistet werden? Bietet die Fütterungstechnik und die Qualität des Futters überhaupt die Möglichkeit, dass ein Antibiotikum eingesetzt wird? Also klassische Beispiel ist Einsatz von trockenem, pelletiertem oder granuliertem Futter. Da kommt es mit einem Fütterungsarzneimittel zu Entmischungsvorgängen, ist also per se erstmal nicht geeignet. Hat der Betrieb dann überhaupt die Möglichkeit, über eine Dosieranlage geeignet, Fütterungsarzneimittel an die Tiere zu bringen? Also es sind oft in Begleitung der sehr mikrobiologischen, pharmakologischen Aspekte diese praktischen Aspekte vor Ort. Ja. Sicher, wenn wir uns entschieden haben, dann für den Einsatz eines Antibiotikums, dann bezieht man in seine Betrachtung ein die Historie des Bestandes. Ergebnisse früherer Diagnostik. Haben wir wiederkehrende Probleme, die endemisch in so einem Betrieb kreisen, sodass ich eine Verdachtsdiagnostik eine Verdachtsdiagnose stelle und einen bestimmten Leitkeim eigentlich hier schon zum Thema mache. Im Optimalfall habe ich die Möglichkeit, nochmal Diagnostik anzulegen. Das muss natürlich mit dem Besitzer abgesprochen werden. Diagnostik kostet sehr viel Geld und das ist durchaus ein berechtigter Aspekt. Und wenn ich mir dann die Kriterien guter Diagnostik angucke, muss man auch sagen, da reicht dann nicht ein Tupfer oder eine Kotprobe, sondern muss man eine ausreichend große Stichprobe nehmen. Wenn die Möglichkeit in dem Moment, im akuten Moment nicht besteht oder nicht sinnvoll besteht, Diagnostik einzuleiten, dann versuchen wir vielleicht Probenmaterial zu sichern oder im Nachgang nochmal Probenmaterial zu gewinnen. Und ansonsten ist es eben dieser Aspekt der sogenannten kalkulierten Therapie, wie in der Humanmedizin auch, dass ich mich für einen Wirkstoff entscheide, den ich diesem Verdachtskeim zuordne oder diesen Verdachtskeim.
Auch wenn Sie jetzt so geordnet und wo es geht sehr intensiv und genau vorgehen, sagen Sie auch, grundsätzlich haben wir in der Praxis schon das Problem, dass Antibiotika noch nicht zielgerichtet genug eingesetzt werden. In dem Zitat, was wir anfangs von Ihnen gehört haben, da war von Behandlungsroutinen die Rede, die aufgebrochen werden müssen. Was sehen Sie hier für Probleme?
Naja, das Problem sind wiederkehrende Behandlungen. Also ich mag zunehmend diesen Begriff der wiederkehrenden Behandlung, der auch die Praxis widerspiegelt und würde den gerne für das einsetzen, was wir in der Vergangenheit und jetzt auch noch in so einem Graubereich mit Prophylaxe und Metaphylaxe bezeichnen. Also der prophylaktische Einsatz von Antibiotika ist erstens unsinnig und zweitens ist er verboten. Nun hat man aber tatsächlich aufgrund der sehr getakteten Abläufe in so einem Betrieb die Situation, dass Behandlungen von einem Durchgang zum nächsten wiederholt werden müssen. Also ein großer Sauenbetrieb, der im sogenannten Wochenrhythmus arbeitet, also einmal in der Woche werden Ferkel abgesetzt, meinetwegen von der Sau, die kommen in den Aufzuchtbereich. Da kann es durchaus in einer bestimmten Phase sein, dass Probleme auftreten und es auch vorhersehbar ist, dass die nächste Woche und vielleicht noch in der übernächsten Woche auftreten, weil die Rahmenbedingungen noch nicht so geschaffen worden sind, um dieses Problem zu bündeln. Also stehen wiederkehrende Behandlungen auf. In der Vergangenheit hat man sich mit Sicherheit häufiger hinreißen lassen, diese Behandlungen dann auch laufen zu lassen und zu sagen, naja, das war jetzt wirksam und ich will nicht das Risiko eingehen, dass das in den folgenden Durchgängen wieder passiert, weil eben es auch mit erheblichen Verlusten und dann auch finanziellen Verlusten einhergeht. Und diese Routine gilt es, denke ich, schneller zu hinterfragen und die mit der Infektion einhergehenden Rahmenbedingungen so zu ändern, dass ich auch mal wagen kann, einen Durchgang wieder ohne Behandlung laufen zu lassen.
Das ist genau der Punkt. Es darf halt, Antibiotika dürfen prinzipiell nicht eingesetzt werden zur Korrektur von Haltungsproblematiken. Das ist ein wichtiger Punkt. Und gerade so eine wiederkehrende Behandlung, es ist genau das, was Resistenzen fördert. Weil im Grunde genommen dann die Erreger oder einzelne Erreger Zeit haben, sich auf eine Resistenz sich eine Resistenz anzulegen, um es mal einfach zu sagen. Wenn ich halt einen dauernden Selektionsdruck habe, und dann können Erreger halt auch resistent werden. Das heißt, Antibiotika sollten halt nicht über die nötige Zeit hinaus länger eingesetzt werden. Und so wiederkehrende Behandlungen sind genau sowas, und das ist ein Problem.
Wir werden in unserer nächsten Folge auch nochmal detailliert drüber sprechen, wie solche Resistenzen dann entstehen. Aber Sie haben natürlich jetzt hier auch diese thematische Brücke eben schon gemacht. Deswegen möchte ich nochmal genau nachfragen. Also wie trägt denn die richtige Auswahl eines Antibiotikums dazu bei, dass es weniger Resistenzen gegenüber den Wirkstoffen gibt?
Also man sollte im Grunde genommen über eine Diagnostik wissen, wie ist das Resistenzspektrum meines Erregers. Und dann möglichst gezielt ein Antibiotikum einsetzen, wo noch keine Resistenz vorhanden ist. Und das kann ich halt sehr gut machen, wenn ich eine gute Diagnostik gemacht habe. Und man sollte möglichst ein Schmalspektrum-Antibiotikum einsetzen, weil ich damit einmal nur gezielter meinen Erreger abtöten kann, aber auch die Resistenzentwicklung. Wir haben ja nicht nur diesen resistenten Keim oder wir haben nicht nur unser Pathogen, was die Erkrankung verursacht, sondern wir haben auch noch viele, viele andere Bakterien im Schwein und so weiter und so fort. Und diese werden durch ein Breitspektrum-Antibiotikum auch beeinflusst. Und dann habe ich sozusagen den Effekt, dass ich dadurch nicht nur meinen eigentlichen Erreger behandle, sondern auch in die Mikrobiota des Wirtes, also in den Darm eingreife und dort noch mehr Probleme verursache und auch die Entstehung von Resistenzen fördere.
Ich würde da gerne nochmal die Brücke schlagen zur ersten Frage nach den Vorgaben der Leitlinien. Denn das ist auch so ein Problem. Der Ansatz ist völlig nachvollziehbar. Schmalspektrum-Antibiotikum. Ich stehe dann als Praktiker wieder vor dem Portfolio dessen, was mir zur Verfügung steht. Klassisches Beispiel, Gruppe der Aminoglykoside, mit Sicherheit sehr schmal, nicht ohne Probleme wegen der Toxizität, wobei das jetzt beim Schwein dann nicht so die Rolle spielt. Aber die mir zur Verfügung stehenden Wirkstoffe lassen zum Beispiel keine Futtermedikation zu. Vom Neomycin abgesehen, Aminoglykosid, Gentamycin hat 95 Tage Wartezeit. Also es kommen schnell zahlreiche Kriterien zusammen, die dann für mich dazu führen, du musst hier abweichen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch schon mal betonen, dass wir im Gros, zumindest für die Schweinepraxis, mit sehr konservativen Wirkstoffen arbeiten. Also 80-90% der antibiotischen Verschreibungen bewegen sich im Bereich der Beta-Lactam-Antibiotika, der Tetracycline, wohl auch neuere Generationen Tetracycline. Und so sind zum Beispiel Wirkstoffe aus dem Bereich der Cephalosporine, die wir heute als kritisch erachten, tatsächlich eher selten. Und wir können über lange Zeiträume zurück sehen, dass wir mit diesen Wirkstoffen doch eigentlich sehr gut zurechtkommen. Also für unsere Probleme eigentlich wenig Resistenzen registrieren.
Das nochmal aufzugreifen, also Tetracycline und auch Erst- und Zweitgenerations Cephalosporine und Penicilline sind ja auch vollkommen in Ordnung. Und die sind ja auch so, gehören ja auch zur ersten und zweiten Klasse, die sozusagen eingesetzt werden sollen. Die stellen ja auch keine Reserveantibiotika dar. Und da will auch, glaube ich, gibt es auch keine Kritik, wenn die eingesetzt werden. Das heißt, solange die den Hauptteil ausmachen, ist das an meinen Augen auch völlig in Ordnung.
Aber vielleicht vergegenwärtigen wir uns nochmal das Problem, was dahinter steht. Also die Zahl resistenter Erreger steigt. Es werden Wirkstoffe, die eigentlich immer den Tierärzten zur Verfügung standen, inzwischen auch für den Menschen gebraucht. Das Antibiotikum Colistin ist so ein Beispiel. Und am Ende stehen wir dann vor dem Spannungsfeld für die Tierärzte immer weniger Möglichkeiten und auf der anderen Seite aber eine breite Öffentlichkeit, die sagt, na, wenn beim Menschen sonst nichts mehr wirkt, dann müssen wir ein Antibiotikum natürlich den Tieren wegnehmen. Wie soll es denn damit weitergehen?
Naja, mit dem Cholestin, das ist ein gutes Beispiel, weil es ja auch nicht unumstritten ist. Also das Problem mit dem Cholestin ist der Nachweis eines neuen Resistenzgens gewesen. Soviel ich weiß, hat man aber auch in Rückstellproben schon vor 10, 12 Jahren dieses Resistenzgen nachgewiesen, ohne seitdem aber mehr Resistenzen tatsächlich festzustellen oder eine zunehmende Resistenzentwicklung. Für uns ist es etwas befremdlich, dass gleichzeitig Cholestin aufgrund der starken Nebenwirkungen bei Menschen wenig eingesetzt wird. Wir in der Veterinärmedizin mit gutem Erfolg zurechtkommen. Also wir haben etwas Angst, dass aus diesen nicht ganz geklärten Zusammenhängen schnell pauschale Entscheidungen getroffen werden, die dann tatsächlich den Therapienotstand in der Veterinärmedizin forcieren. Das ist unser Problem.
Cholestin ist da ein sehr gutes Beispiel, weil man muss sagen, das wurde jahrzehntelang in der Humanmedizin kaum noch eingesetzt. Das war ein Antibiotikum aus der Mottenkiste, was wegen den starken Nebenwirkungen niemand mehr genommen hat in der Humanmedizin. Der Punkt ist der nochmal zu diesem Gen. Die Gefahr, die jetzt sozusagen aufgetaucht ist, dieses Gen befindet sich mittlerweile auf einem mobilen genetischen Element und dadurch kann dieses Gen halt auch noch zu anderen Bakterien überwechseln. Und die Gefahr ist, dass Erreger in der Humanmedizin, für die sozusagen nur noch Cholestin funktioniert, dieses Resistenzgen dann auch noch aufnehmen auf ihren schon vorhandenes Multiresistenzplasmid und dann einfach keine Therapieoption mehr zur Verfügung steht.
Jetzt haben wir direkt schon einige Probleme diskutiert im Zusammenhang mit dem Antibiotika-Einsatz und ich denke, es ist auch ganz deutlich geworden, warum es eben so ein viel diskutiertes Thema ist. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn man Wirkstoffe auswählen muss. Es sind jetzt einige Dinge hier schon gefallen in unserem Gespräch. Also klar, die Zulassung, Länge der Gabe, Wirkung im Tierkörper, das Spektrum zum Beispiel haben wir genannt. Was auch dahinter steht, hinter dieser richtigen Wirkstoffauswahl, sind unter anderem die Konzepte der Pharmakodynamik und der Pharmakokinetik. Dr. Günther, Sie hatten die vorhin schon mal kurz erwähnt. Können Sie noch mal erklären, was besagen die eigentlich genau?
Also im Grunde genommen, die Pharmakodynamik ist die Wirkung des Wirkstoffs auf das Bakterium und aber auch auf den bakteriellen Wirt, also auf den Körper des Tieres in dem Moment. Wenn die Wirkung auf den Körper des Tieres ist, das, was dann Nebenwirkungen sind, zum Beispiel. Und die pharmakodynamische Wirkung auf das Bakterium ist dann eine abtötende Wirkung oder eine wachstumshemmende Wirkung.
Und was sagt mir das Wissen darüber dann konkret über den Einsatz eines Antibiotikums?
Also die Pharmakodynamik ist in den Bereichen wichtig, wo ich sehen will, auch erstmal indikationsbezogen, wenn ich nur ein Antibiotikum brauche, was nur im Darm wirken soll, dann kann ich auch ein Antibiotikum nehmen, was gar nicht aufgenommen wird im Körper. Das ist ganz günstig, wenn ich bestimmte Wartezeiten berücksichtigen muss bei Lebensmittellieferanten. Richtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch dann die Ausscheidung, die Verteilung, schafft es mein Antibiotikum überhaupt an die Stelle zu kommen, wo es wirken soll? Umkehrschluss, wenn ich ein Antibiotikum habe, was zum Beispiel nur im Darm wirkt und gar nicht aufgenommen wird, dann bringt mir das nichts, eine Therapie damit machen zu wollen, wenn ich eine Lungenentzündung behandeln will, weil dann der Wirkstoff überhaupt nicht zur Lunge vorkommt oder bis zur Lunge kommt.
Das Stichwort Wartezeit bei lebensmittelliefernden Tieren ist jetzt eben schon gefallen. Also dass im Körper eines Schweins zum Beispiel am Ende, wenn es zum Schlachter kommt, nicht mehr beliebig viel vom Wirkstoff übrig sein darf. Da gibt es europäische Obergrenzen. Das heißt, es gibt eben diese Wartezeiten, die man nach einer Antibiotikagabe einhalten muss. Herr Nathaus, zu welchen Problemen führt das unter Umständen auch in der Praxis, wenn ein Tier zum Beispiel erst kurz vor der geplanten Fahrt zum Schlachthof krank wird?
Das ist ein großes Problem. Also wir stellen einerseits fest oder wir wissen, dass das Ausscheidungsverhalten von Antibiotika bei kranken Tieren ganz anderes ist, als das vielleicht bei gesunden Tieren der Fall ist, bedingt durch eine gestörte Leberfunktion, gestörte Nierenfunktion. Das muss man berücksichtigen. Und das führt tatsächlich in Einzelfällen auch dazu, dass Rückstände gefunden wurden, explizit in den Nieren. Und die Landwirte wirklich vor einem Rätsel stehen, dass trotz eingehaltener Wartezeiten und guter Dokumentation die Staatsanwaltschaft auf dem Hof steht. Also das ist ein großes praktisches Problem. Und dann spielt bei Behandlungen kurz vor der Schlachtung natürlich das Thema Tierschutz eine ganz große Rolle. Also ich muss ja in meine Überlegungen zu einer Behandlung auch eine Prognose einplanen. Das heißt, ich muss sagen, ist das Tier behandlungswürdig? In dem Sinne, kann ich sinnvoll Leiden vermeiden? Kann ich da eine Rekonstitution wiederherstellen, dass eine Schlachtung in Aussicht steht und oder ist es gegeben aus Gründen des Tierschutzes, dass wir das Tier töten? Und das verkompliziert den Einsatz kurz vor der Schlachtung. Vor allem auch heute dann unter den sehr strengen Auflagen hinsichtlich der Transportfähigkeit von Tieren. Also ein Tier muss mit vier belasteten Beinen am Schlachthof ankommen. Und das steht dann in der Verantwortung des Tierarztes und des Landwirtes, dies zu sicherzustellen.
Herr Dr. Günther, wir hatten es jetzt vorhin von Pharmakodynamik und Pharmakokinetik. Ausgehend von diesen beiden Arten auf das Antibiotikum im Körper zu schauen nochmal. Also wie wird es verbreitet im Körper und welche Wirkungen hat es auf den Organismus? Ausgehend davon, da spricht man einerseits von zeitabhängigen und andererseits von konzentrationsabhängigen Antibiotika. Was genau unterscheidet die? Lassen Sie uns da nochmal ins Detail gehen.
Also bei einem zeitabhängigen Antibiotika ist es wichtig, dass am Wirkort über einen lang genugen Zeitraum der Wirkstoffspiegel des Antibiotikums vorhanden ist. Das heißt, ich muss sicher gehen, dass über den Behandlungszeitraum immer die minimale Hemmkonzentration erreicht wird. Also das ist die Konzentration, die mindestens notwendig ist, um die Bakterien zu hemmen oder abzutöten.
Dieser MHK-Wert.
Dieser MHK-Wert, genau. Das ist das eine Prinzip. Zum Beispiel bei Penicillin ist das so. Bei den anderen ist es wichtig oder es reicht es aus, dass ich initial eine hohe Dosis habe, die teilweise auch weit über diesem MHK-Wert liegt und ich dann sozusagen auch noch einen postantibiotischen Effekt habe. Das heißt, das Antibiotikum geht dann teilweise auch unter diese MHK-Konzentration runter. Ich habe aber trotzdem noch einen antibakteriellen Effekt. Das ist zum Beispiel bei Fluorochinolonen so.
Dieser postantibiotische Effekt, können Sie dazu eben nochmal genaueres sagen?
Das heißt, nach einmaliger Gabe oder nach Gabe des Antibiotikums, auch wenn sozusagen der MHK-Wert dann an der Stelle nicht mehr erreicht wird nach ein paar Tagen, habe ich trotzdem noch eine Wachstumsbehinderung der Bakterien oder eine abgetötete Bakterien.
Der praktische Aspekt zu dieser Geschichte ist ja dann wieder, dass im Bereich der Fütterungsbehandlung oder der oralen Applikation von Arzneimitteln sichergestellt werden muss, dass die entsprechenden Wirkstoffmengen auch aufgenommen werden. Einerseits von Seiten der Technik, andererseits gilt es natürlich auch immer zu gewährleisten oder zu berücksichtigen, dass kranke Tiere nicht in dem Maße Futter aufnehmen oder Wasser aufnehmen, wie sie das im gesunden Zustand tun und dann eben MHK-Werte gar nicht erreicht werden.
Ja. Wie entscheiden Sie sich denn dann im Zweifelsfall in der Praxis? Woran machen Sie dann fest, okay, ich mache jetzt dieses oder das andere?
Ist mit Sicherheit erregerbedingt, also aus der Diagnostik heraus. Wir kennen Erreger, die eine geringe Ausbreitungstendenz haben. Ich stelle in den ersten ein, zwei Tagen, beobachte ich eine gewisse Dynamik, mit der Tiere krank werden in den Beständen. Wenn ich gerufen werde und der Landwirt sagt, also ich habe hier schon vier tote Schweine liegen und das schreitet fort, dann werde ich mit Sicherheit nicht abwarten, bis die nächsten fünf Toten da liegen, sondern entscheide ich mich früher für eine Gruppenbehandlung. Also es hängt auch von der Kompetenz des Landwirts, von der Beobachtungsgabe des Landwirts ab. Und da sind wir auf den Landwirt, das sollte man auch mal sagen, als wirklich kompetenten Partner in der Behandlung angewiesen. Das heißt, früher neigte man dazu, die Behandlung bleibt ausschließlich beim Tierarzt und man lässt den Landwirt nicht auf die Flasche gucken. Das ist aber schon seit langer Zeit nicht mehr so und das mit gutem Grund. Wir brauchen da den Landwirt nicht als Entscheider, aber als kompetenten Partner in der Umsetzung der Behandlung. Und all die Kriterien, die wir festlegen für eine gute Behandlung, wie Behandlungsdauer, ausreichende Dosierung, Umgang, hygienischer Umgang mit Arzneimitteln, da müssen wir unsere Landwirte schulen und mitnehmen. Und dann, denke ich, treffen wir auch auf sehr viel mehr Akzeptanz und Verständnis für die Problematik im Umgang mit Antibiotika.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Herausforderungen und auch Schwierigkeiten es bei der Antibiotikagabe in der Praxis gibt. Wir hatten es auch davon, wie kommt das Antibiotikum eigentlich dorthin, wo es wirken soll und was ist wichtig, dass es das auch tut. Aber Herr Dr. Günther, ich möchte ganz grundsätzlich nochmal fragen, also Antibiotika helfen gegen Krankheiten, das ist soweit so einfach, aber auch so ungenau. Wie wirkt denn ein Antibiotikum am Ende überhaupt? Was macht das, außer ein gesund?
Also das Grundprinzip, was alle Antibiotika gemeinsam haben, ist, dass Stoffwechselwege von Bakterien oder bestimmte Strukturen von Bakterien gezielt angegriffen werden. Und diese Strukturen sollten halt möglichst nicht in der Form beim Menschen oder beim Tier vorhanden sein. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal, was ein Bakterium hat, was ein Säugetier nicht hat, ist eine Zellwand, so, oder zumindest eine bakterielle Zellwand. Das heißt, es gibt Antibiotika, die direkt diese Zellwandsynthese angreifen. Das sind zum Beispiel die Beta-Lactame. So. Dann gibt es Antibiotika, die Stoffwechselwege angreifen, die nur bei Bakterien vorhanden sind. Das ist einmal, ein Beispiel dafür ist, sind die Sulfonamide in Kombination mit Trimethoprim, die DNA-Synthese bei Bakterien behindern. Dann gibt es Antibiotika, die ganz gezielt an den Ribosomen angreifen. Und diese Ribosomen sind verantwortlich, dass genetische Informationen in Protein übersetzt wird. Und da gibt es verschiedene Klassen von Antibiotika, die genau dort angreifen und verhindern, dass Proteine gebildet werden. Jetzt haben wir die Zellwand, die Zellmembran habe ich noch nicht gesagt. Cholestin ist zum Beispiel, was in die Zellmembran von Bakterien eingelagert wird und dann eine Zerstörung dieser Zellmembran bewirkt. Das sind jetzt so die wichtigsten Gruppen. Und das Oberprinzip ist, wie gesagt, ich brauche ein Ziel, wo das Antibiotikum wirken kann, was nur bei dem Bakterium möglichst vorhanden ist und in nicht einer ähnlichen Form in Säugetierzellen auch vorkommt.
Weil es dann beides bekämpfen würde.
Weil ich dann in dem Effekt natürlich dann auch größere Nebenwirkungen hätte und weil ich dann auch dem eigentlichen Patient schaden würde.
Also ein Angriff auf bestimmte Teile im Bakterium sozusagen. Ausgehend davon gibt es eine ganz grundlegende Unterscheidung, entweder bakteriostatische oder bakteriozide Wirkweise bei Antibiotika. Diese Begriffe fielen heute auch schon mal, also entweder eindämmen, dass sich neue Bakterien bilden oder alles komplett abtöten. Nur man sollte diese beiden Sorten von Antibiotika nicht kombinieren, denn dann wirken die Medikamente weniger gut und sorgen auch noch dafür, dass mehr multiresistente Erreger entstehen. Herr Dr. Günther, wie kommt das?
Das Problem ist, wenn ich ein bakteriostatisches Antibiotikum gebe, wird mein Bakterium im Wachstum gehindert. Gebe ich dann ein bakterizides Antibiotikum dazu, was das Bakterium ja eigentlich abtöten will, sind die Bakterien gar nicht in der Wachstumsphase, wo das bakterizide Antibiotikum wirken kann. Beispiel dafür sind die Penicilline. Wenn ich also vorher ein bakteriostatisches Antibiotikum gegeben habe, wächst das Bakterium weniger, ich habe weniger Zellwandsynthese und die Penicilline als bakterizides Antibiotikum greifen aber genau diese Zellwandsynthese an. Das heißt, eine Kombination ist da unsinnig. Und die Entstehung der Resistenzen wird deswegen gefördert, je mehr Antibiotika ich natürlich gebe, umso mehr Resistenzgene oder mehr Selektionsdruck auf verschiedene Resistenzgene übe ich damit aus. Das heißt, eine Gabe von einer Kombination von verschiedenen Antibiotika erhöht den Selektionsdruck auf verschiedene Resistenzgene und damit die allgemeine Resistenzsituation.
Eine genaue Übersicht, welche Wirkstoffe sich kombinieren lassen und welche nicht, die haben wir übrigens zum Nachgucken auch nochmal in unserer Broschüre. Eine übersichtliche Grafik steht da drin und Sie können die Broschüre jetzt runterladen auf RAI, also RAI, RAI-Projekt.de/Schwein. RAI, RAI-Projekt.de/Schwein. Jetzt haben wir intensiv über verschiedene Punkte gesprochen, was die wichtigsten Grundlagen sind, um Antibiotika richtig anzuwenden. Gut zu wissen, heißt unsere heutige Schweinecast-Folge ja. Dann lassen Sie uns doch jetzt zum Schluss nochmal eine kurze Checkliste machen. Also was sind denn die wichtigsten Punkte, die man einfach wissen muss? Herr Dr. Günther zuerst.
Ich finde wichtig ist ein zielgerichteter Einsatz. Das heißt, auf meiner Checkliste würde quasi stehen,
ich schreibe mit.
Eine gute Diagnostik des Tierarztes und ein Antibiogramm, also eine Resistenztestung.
Herr Dr. Nathaus, bei Ihnen, was kommt da auf die Checkliste?
Ja, da bin ich schon ganz nah bei dem Kollegen. Also, was wir eingangs gesagt haben, das Erstellen von longitudinalen Betriebsprofilen, dass wir also Erregersammlungen erstellen, wiederholt Diagnostik machen, ausreichend große Stichprobenzahlen erheben, um einfach mehr Betriebsüberblick zu kriegen. Das ist so der erste Schritt. Und dann sind es die grundsätzlichen Kriterien, ausreichend lange behandeln, aber nicht zu lange, in der Dosierung nicht unterschreiten und einfach die grundsätzlichen Kriterien der Pharmakologie einhalten.
Die wichtigsten Grundlagen zu Antibiotika, wie sie wirken und wie sie einzusetzen sind. Mit Dr. Sebastian Günther von der FU Berlin und Tierarzt Dr. Rolf Nathaus aus Reken im Münsterland haben wir das heute besprochen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie beide meine Gäste waren.
Sehr gerne.
Ich danke Ihnen, ja.
Und beim nächsten Mal, da schauen wir dann hier im Schweinecast noch einen Schritt weiter, denn wenn wir wissen, wie ein Antibiotikum Bakterien bekämpft, wie entwickeln die dann wiederum Resistenzen gegen die Wirkstoffe? Und was ist zu tun, damit dieses Problem in Zukunft nicht noch immer größer wird? Das und mehr besprechen wir in der nächsten Folge. Selektion und Resistenzmechanismen, Entstehung und Ausbreitung resistenter Bakterien. Ich bin Sven Bottesch und freue mich, wenn Sie dann in der kommenden Folge auch wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss. Das war ein Schweinecast aus dem Projekt RAI, rationaler Antibiotika-Einsatz durch Information und Kommunikation, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.